From the conference center at
aus dem Konferenzzentrum am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die 178. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein gemischter Chor der Brigham Young Universität. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.
Dieter
F. Uchtdorf, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Wir begrüßen Sie heute Nachmittag zur zweiten allgemeinen Versammlung der 178. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Präsident Thomas S. Monson, der den Vorsitz führt, hat mich, Bruder Uchtdorf, gebeten, diese Versammlung zu leiten. Wir begrüßen alle, die hier anwesend sind oder über Fernsehen, Radio oder das Internet teilnehmen und die vielen, die in Pfahlzentren auf der ganzen Welt die Satellitenübertragung dieser Konferenz verfolgen. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt ein gemischter Chor der Brigham Young Universität unter der Leitung von Ronald Staley und Rosalind Hall mit Bonnie Goodliffe an der Orgel. Der Chor eröffnet diesen Gottesdienst mit dem Lied »Der Morgen naht«. Das Anfangsgebet spricht dann Elder Gary J. Coleman von den 70ern.
The morning breaks, the shadows sleep, though Zion stand and is unfurled, the dawning of
Father who art in heaven,
unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Wir danken dir für den großartigen Plan der Erlösung und für die Kinder, die durch deine erlösende Liebe und durch das Opfer deines Sohnes verherrlicht werden. Wir danken dir so sehr für unseren Propheten, für Präsident Thomas S. Monson, der als Prophet heute bestätigt worden ist in einer feierlichen Versammlung. Wir bitten dich, dass du ihn segnest, dass er alles hat, was er braucht, und dass wir zusammen für ihn beten, damit dein Werk auf dieser Erde vorangeht. Wir danken dir auch für seine großartigen Ratgeber und für die 12 Apostel und für alle die, die dein Wort verkünden auf der Welt. Möge dein Werk vorangehen und jede Nation erreichen und jedes Volk erreichen und deine Zwecke und deine Ziele verfolgen. Möge die Lehre Christi, die reine Lehre der Erlösung, alle Menschen erreichen und ihre. Mögen deine Brüder und deine Diener in dieser Kirche, dass wir hier immer Zuflucht und Frieden bieten können und dass der Tempel immer ein Ort sein kann, wo Frieden und Freude herrscht und dass die Familien vereint sein können und ewig sein können. Wir bitten um deinen Segen für diese Versammlung, dass deine Hand über uns wache und die dieses Werk voranbringen. Möge jeder, der an dieser Versammlung teilnimmt, dein Wort aufnehmen und Freude und Dankbarkeit dafür verspüren und für dich und für deinen Sohn. Darum beten wir demütig im Namen Jesu Christi. Amen.
This fine choir will now sing.
Der schöne Chor hier singt nun das Lied Lean on My Ample Arm. Danach trägt Bruder Robert W. Cantwell, der geschäftsführende Direktor der Buchprüfungsabteilung der Kirche, den Bericht seiner Abteilung vor. Bruder F. Michael Watson, Sekretär der ersten Präsidentschaft, der heute früh als Mitglied des ersten Kollegiums der 70er bestätigt wurde, legt dann den statistischen Bericht der Kirche für das Jahr 2007 vor. Im Anschluss spricht Elder Dallin H. Oaks vom Kollegium der 12 Apostel zu uns.
Please.
to the first presidency
an die erste Präsidentschaft der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Sehr geehrte Brüder, wie in Abschnitt 120 des Buches Lehre und Bündnisse offenbart und vorgeschrieben, genehmigt der Rat für die Verwendung der Zehntengelder die Ausgaben der Kirche. Dieser Rat setzt sich aus der ersten Präsidentschaft, dem Kollegium der 12 Apostel und der präsidierenden Bischofschaft zusammen. Er genehmigt die Budgets für alle Abteilungen und Betätigungsfelder der Kirche. Hat der Rat seine Zustimmung erteilt, müssen die Abteilungen der Kirche ihre Mittel im Rahmen des genehmigten Budgets und gemäß den Richtlinien und Bestimmungen der Kirche verwenden. Der Buchprüfungsabteilung der Kirche ist der Zugriff auf sämtliche Unterlagen und Einrichtungen zugesichert, die für die Feststellung einer ordnungsgemäßen Aufsicht über den Ein- und Ausgang von Geldern sowie für den Schutz des Kirchenvermögens benötigt werden. Die Buchprüfungsabteilung ist von allen anderen Abteilungen und Betätigungsfeldern der Kirche unabhängig und ihre Mitarbeiter sind amtlich zugelassene Wirtschaftsprüfer, interne Buchprüfer, diplomierte Prüfer von Informationssystemen und weitere anerkannte Fachleute. Gestützt auf die vorgenommenen Prüfungen kommt die Buchprüfungsabteilung der Kirche zu dem Schluss, dass die im abgelaufenen Jahr 2007 eingenommenen und ausgegebenen Gelder sowie die verwendeten Mittel in jeder Hinsicht gemäß den geltenden Richtlinien für die Buchführung, bewilligten Budgets und den Bestimmungen und Verfahrensweisen der Kirche dokumentiert und verwaltet worden sind. Hochachtungsvoll, Buchprüfungsabteilung der Kirche, Robert W. Caldwell, geschäftsführender Direktor.
Brüder und Schwestern, die erste Präsidentschaft hat den folgenden Bericht zum Wachstum und Stand der Kirche herausgegeben. Stichtag ist der 31. Dezember 2007. Einheiten der Kirche. Pfähle 2790. Missionen 348, Distrikte 618, Gemeinden und Zweige 27.827, Mitglieder der Kirche, Gesamtzahl der Mitglieder 13.193.999, Zuwachs an eingetragenen Kindern im Jahr 2007 93.698. Bekehrtentaufen im Jahr 2007 279.218. Missionare, Vollzeitmissionare 52.686. Tempel, der Nukualofa Tempel wurde 2007 erneut geweiht. Tempel in Betrieb 124. Bekannte Mitglieder, die seit dem letzten April verstorben sind. President Gordon B. Hinckley, 15. Präsident der Kirche, im Alter von 97 Jahren am 27. Januar 2008. Präsident James E. Faust, Ratgeber in der ersten Präsidentschaft und Mitglied des Kollegiums der 12 Apostel. Schwester Ines Bernice Egan Hunter, Witwe von Präsident Howard W. Hunter, einem früheren Präsidenten der Kirche. Schwester Ruth W. Faust, Witwe von Präsident James E. Faust, dem früheren Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Schwester Leanne C. Neuenschwander, Ehefrau von Elder Dennis B. Neuenschwander von den 70ern. Schwester Eunice N. K., Witwe von Elder F. Arthur K., einem ehemaligen 70er. Schwester Janeth R. Cannon, eine ehemalige Ratgeberin in der Präsidentschaft der FHV. Bruder Richard L. Warner, ein ehemaliger Ratgeber in der Präsidentschaft der Sonntagsschule.
A testimony of the gospel is a personal.
Ein Zeugnis vom Evangelium ist die persönliche Gewissheit, die der Heilige Geist uns ins Herz gibt, dass bestimmte Tatsachen von ewiger Bedeutung wahr sind und dass wir wissen, dass sie wahr sind. Zu diesen Tatsachen gehören das Wesen der Gottheit und unsere Beziehung zu deren drei Mitgliedern, die Wirksamkeit des Sühnopfers und die Wahrheit der Wiederherstellung. Ein Zeugnis vom Evangelium ist kein Reisebericht, kein Bericht über unseren Gesundheitszustand und auch nicht die Bekundung unserer Liebe zu unserer Familie. Es ist keine Predigt. Präsident Kimball hat gesagt, dass in dem Augenblick, in dem wir anfangen zu predigen, unser Zeugnis beendet ist. Wenn wir jemandem Zeugnis geben hören oder erwägen, selbst Zeugnis zu geben, kommen verschiedene Fragen auf. In einer Zeugnisversammlung sagt ein Mitglied, ich weiß, dass der Vater und der Sohn dem Propheten Joseph Smith erschienen sind. Ein Besucher fragt sich, was meint er damit, wenn er sagt, dass er das weiß? Ein junger Mann, der sich auf seine Mission vorbereitet, fragt sich, ob sein Zeugnis stark genug ist, dass er als Missionar dienen kann. Ein Jugendlicher hört das Zeugnis seiner Eltern oder eines Lehrers. Wie hilft ein solches Zeugnis demjenigen, der es hört? Was meinen wir, wenn wir Zeugnis geben und sagen, dass wir wissen, dass das Evangelium wahr ist? Vergleichen Sie diese Art Wissen mit, ich weiß, dass es draußen kalt ist, oder ich weiß, dass ich meine Frau liebe. Es gibt drei unterschiedliche Arten von Wissen. Und es wird auch unterschiedlich erworben. Das Wissen über die Außentemperatur lässt sich wissenschaftlich belegen. Das Wissen, dass wir unseren Ehepartner lieben, ist persönlich und subjektiv. Auch wenn es sich nicht wissenschaftlich belegen lässt, es ist doch wichtig. Die Vorstellung, dass alles Wissen, das von Bedeutung ist, auf wissenschaftlichen Beweisen beruht, ist schlicht falsch. Obwohl es einige Beweise für Evangeliumswahrheiten gibt, liefern wissenschaftliche Methoden keine geistige Erkenntnis. Genau das lehrte Jesus, als er auf das Zeugnis von Simon Petrus, dass er der Messias sei, antwortete, selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Der Apostel Paulus erklärte es. In einem Brief an die Korinther sagte er, so erkennt auch keiner Gott nur durch den Geist Gottes. Im Gegensatz dazu erkennen wir alles Menschliche auf menschliche Weise, aber der irdisch gesinnte Mensch lässt sich nicht auf das ein, was vom Geist Gottes kommt. Torheit ist es für ihn und er kann es nicht verstehen, weil es nur mit Hilfe des Geistes beurteilt werden kann. Im Buch Mormon erfahren wir, dass Gott uns die Wahrheit von Geistigem durch die Macht des Heiligen Geistes kundtut. In neuzeitlicher Offenbarung hat Gott uns verheißen, dass wir dadurch Kenntnis empfangen, dass er sie uns durch den Heiligen Geist in unserem Verstand und unserem Herzen offenbart. Ein großartiger Aspekt des Plans, den der himmlische Vater für seine Kinder hat, ist, dass jeder von uns selbst wissen kann, dass dieser Plan wahr ist. Dieses offenbarte Wissen beruht nicht auf Büchern, auf wissenschaftlichen Beweisen oder auf intellektuellem Nachdenken. Wie der Apostel Petrus können wir dieses Wissen direkt vom himmlischen Vater erhalten, durch das Zeugnis des Heiligen Geistes. Wenn wir geistige Wahrheiten durch geistige Mittel erkannt haben, können wir uns dieses Wissen so sicher sein, wie sich ein Gelehrter oder Wissenschaftler der verschiedenen Kenntnisse gewiss ist, die er mit unterschiedlichen Methoden erlangt hat. Der Prophet Joseph Smith hat uns ein wunderbares Beispiel dafür gegeben. Als er verfolgt wurde, weil er den Menschen von seiner Vision berichtete, verglich er seine Situation mit der des Apostels Paulus, der verspottet und geschmäht wurde, als er sich vor König Agrippa verteidigte. Aber das alles tat der Wirklichkeit seiner Vision keinen Abbruch, sagte Joseph. Er hatte eine Vision gesehen. Er wusste es. Und alle Verfolgung unter dem Himmel konnte nichts daran ändern. So war es auch mit mir, fuhr Joseph fort. Ich hatte tatsächlich ein Licht gesehen. Und mitten in dem Licht hatte ich zwei Personen gesehen und sie hatten wirklich zu mir gesprochen. Ich hatte eine Vision gesehen. Das wusste ich. Und ich wusste, dass Gott es wusste. Und ich konnte es nicht leugnen und ich wagte es auch gar nicht. Das war das Zeugnis von Joseph Smith. Wie steht es mit unserem? Wie können wir dahin gelangen, dass wir wissen und bezeugen, dass das, was er sagte, wahr ist? Wie erlangt man das, was wir als Zeugnis bezeichnen? Der erste Schritt, Wissen irgendeiner Art zu erlangen, ist der ernsthafte Wunsch, es zu wissen. Wenn es um geistiges Wissen geht, besteht der nächste Schritt darin, Gott im aufrichtigen Gebet zu fragen. Denn in neuzeitlicher Offenbarung heißt es, wenn du bittest, wirst du Offenbarung um Offenbarung, Erkenntnis um Erkenntnis empfangen, damit du die Geheimnisse und das Friedfertige erkennen mögest, das, was Freude bringt, das, was ewiges Leben bringt. Alma berichtet, was er getan hat. Siehe, ich habe viele Tage gefastet und gebetet, um dies für mich selbst wissen zu können. Und nun weiß ich für mich selbst, dass es wahr ist. Denn der Herr, Gott, hat es mir durch seinen Heiligen Geist kundgetan. Wenn wir uns ein Zeugnis wünschen und danach streben, dürfen wir nicht vergessen, dass wir es nicht passiv erwerben können, sondern dass bei diesem Vorgang von uns erwartet wird, dass wir etwas tun. Jesus hat gesagt, wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, wird erkennen, ob diese Lehre von Gott stammt oder ob ich in meinem eigenen Namen spreche. Ein anderer Weg, ein Zeugnis anzustreben, erscheint erstaunlich, wenn man ihn mit den Methoden vergleicht, wie anderes Wissen erworben wird. Wir erlangen oder festigen ein Zeugnis, indem wir Zeugnis geben. Jemand hat sogar einmal gesagt, dass manch ein Zeugnis besser stehend erlangt wird, während man es gibt, als kniend, während man darum bittet. Ein persönliches Zeugnis ist die Grundlage für unseren Glauben. Entsprechend ist das, was wir tun müssen, um ein Zeugnis zu erlangen, zu festigen und zu bewahren, wesentlich für unser geistiges Leben. Darüber hinaus müssen wir jede Woche am Abendmahl teilnehmen, um uns für die kostbare Verheißung würdig zu machen, dass sein Geist immer mit uns sein wird. Natürlich ist dieser Geist die Quelle unseres Zeugnisses. Wer ein Zeugnis vom wiederhergestellten Evangelium hat, der hat auch die Pflicht, andere daran teilhaben zu lassen. Im Buch Mormon heißt es, dass wir allzeit und in allem und überall, wo auch immer wir uns befinden, als Zeugen Gottes auftreten sollen. Eine der eindrucksvollsten Belehrungen über die Beziehung zwischen der Gabe eines Zeugnisses und der Pflicht, es zu geben, findet sich im 46. Abschnitt des Buches Lehre und Bündnisse. In dieser Offenbarung werden verschiedene geistige Gaben beschrieben. Da heißt es, einigen ist es durch den Heiligen Geist gegeben zu wissen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass er für die Sünden der Welt gekreuzigt worden ist. Anderen ist es gegeben, dass sie ihren Worten glauben, damit auch sie ewiges Leben haben können, wenn sie weiterhin treu bleiben. Diejenigen, die die Gabe haben zu wissen, haben offensichtlich die Pflicht, ihr Zeugnis zu geben, damit diejenigen, die die Gabe haben, ihren Worten zu glauben, ebenfalls ewiges Leben haben können. Noch nie war es notwendiger, dass wir unseren Glauben privat und öffentlich kundtun. Auch wenn einige sich als Atheisten bezeichnen, gibt es doch viele, die für zusätzliche Wahrheiten über Gott offen sind. Diesen aufrichtig Suchenden müssen wir versichern, dass Gott, der ewige Vater, existiert, dass die Mission unseres Herrn und Erretters, Jesus Christus, göttlich ist und dass die Wiederherstellung tatsächlich stattgefunden hat. Wir müssen mutig zu unserem Zeugnis von Jesus stehen. Jeder von uns hat viele Gelegenheiten, Freunden und Nachbarn, Kollegen und Bekannten, seine geistige Überzeugung kundzutun. Wir müssen diese Gelegenheiten nutzen, um unsere Liebe zum Erlöser, unser Zeugnis von seiner göttlichen Mission und unsere Entschlossenheit, ihm zu dienen, zum Ausdruck zu bringen. Auch unsere Kinder sollen häufig unser Zeugnis hören. Wir müssen unsere Kinder auch dadurch stärken, dass wir sie ermutigen, sich selbst über ihr wachsendes Zeugnis zu definieren und nicht nur über die Anerkennung, die sie durch ein Stipendium, durch sportliche oder schulische Leistung erhalten. Wir leben in einer Zeit, in der einige den Glauben derer, die sie als Mormonen bezeichnen, falsch darstellen und uns sogar wegen unseres Glaubens verunglimpfen. Wenn wir auf solche falsche Darstellung stoßen, ist es unsere Pflicht, uns zu äußern und unsere Lehre und das, woran wir glauben, klarzustellen. Wir müssen diejenigen sein, die unsere Glaubensansichten zum Ausdruck bringen, anstatt zuzulassen, dass andere mit ihrer falschen Darstellung das letzte Wort haben. Hier ist unser Zeugnis gefordert, dass wir einem Bekannten in einem Gespräch geben oder dass wir in einer kleinen oder einer großen Zusammenkunft öffentlich geben. Wenn wir Zeugnis von der Wahrheit geben, die wir erkannt haben, müssen wir, wie wir ermahnt werden, voll Milde und voll Sanftmut sprechen. Wir dürfen niemals überheblich oder schroff sein oder andere schmähen. Wie der Apostel Paulus sagte, müssen wir uns von der Liebe leiten lassen, wenn wir die Wahrheit verkünden. Manch einer stimmt unserem Zeugnis nicht zu, aber niemand kann es widerlegen. Abschließend möchte ich auf die Beziehung zwischen Gehorsam und Wissen eingehen. Manchmal wird den Mitgliedern, die ein Zeugnis haben und ihr Handeln unter der Leitung der Führer der Kirche danach ausrichten, blinder Gehorsam vorgeworfen. Natürlich haben wir Führungsbeamte und natürlich sind wir ihren Entscheidungen und Anweisungen unterworfen, was die Organisation der Kirche und die Durchführung von notwendigen heiligen Handlungen des Priestertums betrifft. Aber wenn es darum geht, die Wahrheit des Evangeliums zu erkennen, unser persönliches Zeugnis, dann hat jeder von uns eine direkte Beziehung zu Gott, dem ewigen Vater und zu seinem Sohn Jesus Christus, und zwar durch das machtvolle Zeugnis des Heiligen Geistes. Das können unsere Kritiker nicht verstehen. Es ist ihnen ein Rätsel, dass wir vereint den Führern der Kirche folgen und doch jeder für sich, ganz unabhängig, Erkenntnis besitzt. Vielleicht lässt sich dieses Rätsel dadurch erklären, dass jeder von uns zwei verschiedene Verbindungswege zu Gott hat. Einmal gibt es den Verbindungsweg der Führung durch unseren Propheten und andere Führer der Kirche. Dieser Verbindungsweg, bei dem es um die Lehre, um heilige Handlungen und Gebote geht, führt zu Gehorsam. Dann gibt es noch einen anderen, ganz direkten Verbindungsweg zu Gott. Und hier geht es um unser persönliches Zeugnis. Es geht darum, dass es Gott wirklich gibt, um unsere Beziehung zu ihm und um die Wahrheit seines wiederhergestellten Evangeliums. Dieser Verbindungsweg führt zu Erkenntnis. Beide Verbindungswege verstärken sich gegenseitig. Erkenntnis fördert Gehorsam und Gehorsam führt zu weiterer Erkenntnis. Wir alle handeln gemäß unserem Wissen. Wir gehorchen ihm. Ob in Wissenschaft oder Religion, es ist kein blinder Gehorsam, wenn wir aufgrund des Wissens, das mit einem bestimmten Thema verbunden ist, entsprechend handeln. Ein Wissenschaftler handelt aufgrund des ihm vorliegenden vertrauenswürdigen Berichts über Inhalte oder Bedingungen eines bestimmten Experiments. Für einen Gläubigen ist, in Fragen der Religion, die Quelle der Erkenntnis geistiger Natur, aber der Grundsatz ist derselbe. Wenn wir als Heilige der letzten Tage im Herzen ein Zeugnis vom Heiligen Geist erhalten, dass das wiederhergestellte Evangelium wahr ist und Gott in unserer Zeit einen Propheten berufen hat, dann ist unsere Entscheidung, diesen Lehren zu folgen, kein blinder Gehorsam. Wann immer wir Zeugnis geben, müssen wir Arroganz und Stolz meiden. Denken wir an die Zurechtweisung im Buch Mormon, die einem Volk erteilt wurde, das so stolz war auf das, was Gott ihm gegeben hatte, dass es seine Nächsten bedrängte. Jakob sagte, dass so etwas für ihn, der alles Fleisch erschaffen hat, ein Greuel ist, denn das eine Geschöpf ist in seinen Augen ebenso kostbar wie das andere. Später warnte Alma, ihr sollt nicht ein Fleisch höher schätzen als das andere, noch soll ein Mensch sich höher dünken als der andere. Ich schließe mit meinem Zeugnis. Ich weiß, dass wir einen himmlischen Vater haben, dessen Plan uns auf die Erde gebracht hat und die Bedingungen und das Ziel unserer ewigen Reise festlegt. Ich weiß, dass wir einen Erlöser haben, Jesus Christus, dessen Lehren den Plan erklären und dessen Sühnopfer uns die Unsterblichkeit sichert und uns ewiges Leben ermöglicht. Ich weiß, dass der Vater und der Sohn dem Propheten Joseph Smith erschienen sind, um die Fülle des Evangeliums in diesen letzten Tagen wiederherzustellen. Und ich weiß, dass wir heute von einem Propheten geführt werden, Präsident Thomas S. Monson, der die Schlüssel innehat, Priestertumsträger zu bevollmächtigen, die heiligen Handlungen durchzuführen, die für unseren Fortschritt zum ewigen Leben notwendig sind. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Wir freuen uns, jetzt von Elder Robert D. Hales vom Kollegium der Zwölf Apostel zu hören. Ihm folgt Elder Gerald N. Lund von den 70ern. Elder Hales.
I like you appreciated the participation in the solemn assembly.
Freue mich, dass Sie die Teilnahme an der feierlichen Versammlung gewürdigt haben. Aber ich möchte noch etwas hinzufügen. Als wir in dieser feierlichen Versammlung unsere Hand erhoben haben, haben wir selbst eine Verpflichtung abgelegt. Ja, wir sind ein Bündnis eingegangen, nämlich die Gebote Gottes zu befolgen. Ich bin dankbar, dass ich daran mit Ihnen teilnehmen konnte und meine Hand erheben konnte. Meine Brüder und Schwestern, während der letzten Monate habe ich etwas erlebt, was mich demütig gestimmt und mir die Gelegenheit gegeben hat, mir dankbar vor Augen zu führen, welch ein Geschenk das Leben ist. In dieser Zeit habe ich beständig über mein Zeugnis von Gott, unserem ewigen Vater und seinem ältesten Sohn, unserem Erretter und Erlöser Jesus Christus, nachgedacht, sowie darüber, wie ich dieses Zeugnis erlangt habe vom Vater und vom Sohn. Menschen überall auf der Welt, welchen Glaubens und welcher Überzeugung sie auch sein mögen, suchen und ringen, um zu erfahren, wer Gott ist, in welcher Beziehung er zu Jesus Christus steht und in welcher Beziehung wir zu ihnen stehen. Ich weiß mit Bestimmtheit, dass unser himmlischer Vater und Jesus Christus leben. Das Sühnopfer ist Wirklichkeit. Gott, der Vater und Jesus Christus sind unterschiedliche, eigenständige, unsterbliche Wesen. Sie kennen jeden Einzelnen von uns und sie hören und erhören unsere aufrichtigen Gebete. Der Erretter bezeugte den Bewohnern in der neuen Welt, ich gebe Zeugnis vom Vater und der Vater gibt Zeugnis von mir und der Heilige Geist gibt Zeugnis vom Vater und von mir. Der Heilige Geist hat mir bezeugt, dass das stimmt. Mein Zeugnis begann sich in meiner Jugend zu entwickeln, als ich über 13 prophetische Aussagen, die sogenannten Glaubensartikel, nachdachte, die Joseph Smith verfasst hatte. Wir haben sie in der PV auswendig gelernt. Sie legen die grundlegenden Glaubensansichten des wiederhergestellten Evangeliums Jesu Christi dar. Die erste dieser Aussagen lautet: Wir glauben an Gott, den ewigen Vater und an seinen Sohn Jesus Christus und an den Heiligen Geist. Joseph Smith kannte das Wesen der drei Mitglieder der Gottheit aus eigener Erfahrung. Als 14-jähriger Junge wollte er wissen, welcher der zahlreichen Kirchen er sich anschließen sollte. In der Bibel las er im Jakobusbrief im Neuen Testament Folgendes: Fehlt es aber einem von euch an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gehorsam kniete er im Gebet nieder, und Gott, der Vater und sein Sohn Jesus Christus erschienen ihm. Joseph beschrieb sie als zwei Personen von unbeschreiblicher Helle und Herrlichkeit, die über ihm in der Luft standen. Eine von ihnen redete ihn an, nannte ihn beim Namen und sagte, dabei auf die andere deutend, dies ist mein geliebter Sohn, ihn höre. Seit meiner Kindheit ist mir dieses Erlebnis von Joseph Smith eine Richtschnur, und das kann es für uns alle sein. Der junge Prophet erfuhr die Wahrheit über unseren himmlischen Vater und dessen Sohn Jesus Christus, weil er danach trachtete, aus den heiligen Schriften den Willen des himmlischen Vaters herauszufinden. Danach gehorchte er voll Glauben. Wie wir in der Bibel lesen, hat uns der Heiland dieses Muster selbst vorgegeben und sich beispielhaft daran gehalten. Als Jesus Christus 12 Jahre alt war, fanden ihn seine Mutter Maria und sein irdischer Vater Josef, wie er im Tempel andere belehrte. Jesus fragte sie, wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meinem Vater gehört? Aber er sprach nicht davon, was Josef gehörte. Er sprach davon, was seinem buchstäblichen und ewigen Vater im Himmel gehörte. Die Art und Weise, wie Gott, der Vater, seinen Sohn zu mehreren Gelegenheiten vorstellte, ist bemerkenswert. Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da sprach eine Stimme aus dem Himmel, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Ein weiteres Mal auf dem Berg der Verklärung rief eine Stimme aus der Wolke, das ist mein auserwählter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Als Jesus auf dem amerikanischen Kontinent erschien, wurde er auf die gleiche Weise vorgestellt. Seht meinen geliebten Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe, in dem ich meinen Namen verherrlicht habe, ihn höret. Und dann, fast zwei Jahrtausende später, wurden dieselben Worte an den jungen Joseph Smith gerichtet. Dies ist mein geliebter Sohn, ihn höre. Es ist besonders bemerkenswert, dass der himmlische Vater uns jedes Mal, wenn er uns seinen Sohn vorstellt, gebietet, zuzuhören, die Worte Jesu zu hören. Wer ist dieser Jesus? Er war mit seinem Vater an der Erschaffung der Welt beteiligt und war dafür verantwortlich, unter der Leitung seines Vaters alles auf der Erde zu erschaffen. Und Welten ohne Zahl habe ich erschaffen, und ich habe sie ebenfalls für meinen eigenen Zweck erschaffen. Und durch den Sohn habe ich sie erschaffen, nämlich meinen Einziggezeugten. Jesus Christus ist der Einziggezeugte des Vaters im Fleisch. Er ist unser Mittler beim Vater. Er ist der Erretter, der sein Leben für uns niedergelegt hat und sich beim Vater für uns einsetzt. Deshalb beten wir zu unserem himmlischen Vater im Namen seines Sohnes Jesus Christus. Jesus, der Sohn, ist nicht dasselbe Wesen wie sein Vater, aber er ist wie sein Vater. Er ist ebenfalls ein verherrlichtes Wesen mit Macht und Vollmacht. Es lehrt mich viel und berührt mich sehr, wenn ich bedenke, wie Jesus seinen Vater anspricht. In seinem wunderschönen Abschiedsgebet, das in der Bibel im Johannesevangelium zu finden ist, erkennt Jesus unmissverständlich an, dass er der Sohn ist. Hören Sie seine Worte, wie er seinem Vater im Himmel berichtet, dass er seine irdische Mission gehorsam erfüllt hat. Er sagte, ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen, den Jüngern, und sie sind zu dem Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Wie du mich in die Welt gesandt hast, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Denn sie sollen eins sein, wie wir eins sind. Im Laufe des geistigen Wirkens des Heilands wurden seine Jünger tatsächlich eins, aber nicht, was ihren physischen Körper anbelangte. Sie wurden eins, weil sie in ihren Absichten einig und in Liebe verbunden waren. Das ist die Einheit zwischen Gott, dem Vater und seinem Sohn Jesus Christus, von der in den Heiligen Schriften die Rede ist. Auch sie sind einzelne Wesen, aber sie sind einig in ihrer Absicht, in ihrer Liebe für uns und in dem Werk, das sie für uns verrichten. Der Erlöser sagte in seinem Gebet weiter: Vater, verherrliche du mich mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war, damit die Welt erkennt, dass du mich gesandt hast und die meinen ebenso geliebt hast wie mich, weil du mich schon geliebt hast vor der Erschaffung der Welt. Ach, wie sehr wünschte sich Jesus doch, dass wir den Vater so kennen, wie er ihn kannte. Er betete: Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt. Und sie, die Jünger, haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht und werde ihn bekannt machen, damit die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist und damit ich in ihnen bin. Jesus zeigte seine große Liebe für diejenigen, die sich entscheiden, ihm zu folgen, indem er um Schutz für sie betete. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Da hat er für uns gebetet, Brüder und Schwestern. Und dann bittet unser Erlöser liebevoll darum, dass sie wieder bei ihm sein mögen. Also wir. Vater, ich will, dass alle, die du mir gegeben hast, dort bei mir sind, wo ich bin. In Vorbereitung auf das Sühnopfer betete Jesus zu seinem Vater im Garten Gethsemane, als er die Sünden, die Sorgen und das Leid der gesamten Menschheit auf sich nahm. Auch in diesen einsamen Stunden machte er deutlich, dass es nicht sein Werk war, das er vollbrachte. Er betete: Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber. Aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. In diesem Augenblick, der für uns alle der entscheidendste war, führte er kein Selbstgespräch oder verließ sich auf seine eigene Kraft. Er rief seinen Vater an, den allmächtigen Gott. Er möge ihn stützen und es ihm ermöglichen, seinen Willen zu erfüllen. Sein Vater sandte einen Engel vom Himmel, der ihm neue Kraft gab. Ich finde es wunderbar, wie sehr der Vater seinen Sohn liebt und uns. Seit der Zeit vor der Grundlegung der Welt bis zu den letzten Augenblicken am Kreuz ging es dem Erretter um das Werk seines Vaters. Er vollbrachte das Werk, wofür er gesandt worden war. Daher fragen wir uns nicht, mit wem er redete, als er auf dem Kreuz sprach: Es ist vollbracht, und laut rief: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Nach diesen Worten hauchte er den Geist aus. Wir wissen, dass er zu seinem himmlischen Vater betete. Ich bezeuge, dass unser Erlöser lebt. Er ist der einzig Gezeugte des Vaters, und er wird wiederkehren auf diese Erde, um dort zu herrschen. Er ist Jesus Christus, der Heilige Israels, voller Gnade und Barmherzigkeit und Wahrheit. Er ist es, der da kommt, die Sünden der Welt hinwegzunehmen. Ja, die Sünden eines jeden Menschen, der standhaft an seinen Namen glaubt. Er ist buchstäblich der Sohn Gottes, der am dritten Tag von den Toten auferstand und somit die Auferstehung für alle, die auf die Erde kommen, Wirklichkeit werden ließ. Ich bezeuge auch, dass Gott, unser ewiger Vater, lebt und jeden von uns liebt, denn wir sind seine Kinder. So groß ist seine Liebe, dass er seinen einzig gezeugten Sohn in die Welt sandte, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Als ein Apostel des Herrn Jesus Christus bezeuge ich, dass das, was in den Heiligen Schriften steht, wahr ist. Was mir offenbart worden ist, kann auch Ihnen offenbart werden, durch den Heiligen Geist, gemäß Ihrem Gehorsam und Ihren Wünschen. Der Erlöser hat uns während seines irdischen Wirkens diese großartige Wahrheit verkündet, die für uns alle gilt. Und alles, was er den Vater in meinem Namen bittet, sofern es recht ist, und ihr glaubt, dass ihr empfangen werdet, siehe, das wird euch gegeben werden. Ich bezeuge, dass ich das, worüber ich gesprochen habe, gewiss weiß, und ich bezeuge auch, dass es wahr ist. Mögen Sie nach derselben Gewissheit trachten, in Ihrem Herzen und in Ihren Gebeten. Das ist mein Gebet im Namen Jesu Christi. Amen.
Heute spreche ich darüber, dass wir dem Heiligen Geist unser Herz öffnen müssen. Nach der Taufe werden wir konfirmiert und empfangen den Heiligen Geist. Dies ist eine himmlische Gabe. Der Heilige Geist tröstet, belehrt, warnt, erleuchtet und inspiriert uns. Nephi drückte es sehr einfach aus. Wenn ihr auf den Weg eintretet und den Heiligen Geist empfangt, wird er euch alles zeigen, was ihr tun sollt. Wir brauchen die Hilfe des Heiligen Geistes, wenn wir einen sicheren Weg durch diese, wie der Apostel Paulus es ausdrückt, schweren Zeiten finden wollen. Der Heilige Geist ist eine Person aus Geist. Deshalb kann er in unserem Herzen wohnen und direkt zu unserem Geist sprechen. Die Stimme des Geistes wird als leise, sanft und flüsternd beschrieben. Wie kann eine Stimme leise sein? Warum wird sie mit einem Flüstern verglichen? Weil der Geist fast immer Herz und Verstand anspricht und nicht mit den Ohren zu vernehmen ist. Präsident Boyd K. Packer hat gesagt, der Heilige Geist spricht mit einer Stimme, die man mehr fühlt als hört. Wir fühlen mit dem Herzen. In den Heiligen Schriften erklären die Propheten, dass persönliche Offenbarung eng mit dem Herzen verbunden ist. Zum Beispiel, Mormon hat deutlich gemacht, und auf Sanftmut und Herzensdemut hin kommt der Besuch des Heiligen Geistes. Alma hat gesagt, darum empfängt der, der sein Herz verhärtet, das kleinere Maß des Wortes. Und wer sein Herz nicht verhärtet, dem wird das größere Maß des Wortes gegeben. Hillermann erklärte, ihre Seele wurde mit Freude und Trost erfüllt und dies kommt zustande, wenn man sein Herz Gott hingibt. Der Psalmist schrieb, nahe ist der Herr den zerbrochenen Herzen. Ist das nicht etwas, wonach wir alle trachten, dass wir vom Heiligen Geist besucht werden, dass der Herr sich uns naht, dass wir Freude und Trost im Leben finden? Wenn dem so ist, kommen wir nicht umhin, regelmäßig zu beurteilen, wie es um unser Herz bestellt ist. Das Herz ist sehr empfindsam. Es spricht stark auf verschiedene Einflüsse an, seien sie nun positiv oder negativ. Andere können es verletzen, Sünde kann es abstumpfen, Liebe kann es erweichen. Schon früh im Leben lernen wir, auf unser Herz Acht zu geben. Gewissermaßen errichten wir um unser Herz einen Zaun mit einem Eingangstor. Niemand kann durch das Tor eintreten, wenn wir es nicht erlauben. In manchen Fällen könnte man den Zaun, den wir unser Herz ziehen, mit einem kleinen Lattenzaun vergleichen, über dessen Tor willkommen steht. Andere sind im Herzen so verletzt oder von Sünde abgestumpft, dass sie sich hinter einem 3 Meter hohen Maschendrahtzaun, der oben auch noch mit Stacheldraht versehen ist, verschanzen. Das Tor hat ein Vorhängeschloss und ein großes Schild, auf dem kein Zutritt steht. Spannen wir nun, da wir uns diesen Zugang zum Herzen vorstellen, den Bogen zu persönlicher Offenbarung. Nephi hat erklärt, wenn jemand durch die Macht des Heiligen Geistes spricht, so trägt die Macht des Heiligen Geistes es den Menschenkindern ins Herz. Elder David A. Bettner hat das etwas relativiert. Beachten Sie bitte, dass die Macht des Geistes die Botschaft zwar ins Herz trägt, dort aber nicht unbedingt verankert. Die Botschaft selbst und das Zeugnis des Heiligen Geistes können das Herz letztendlich nur dann auch durchdringen, wenn der Empfänger es zulässt. Warum wird es lediglich hineingetragen, ohne das Herz auch zu durchdringen? Die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen ist so heilig, dass der himmlische Vater es menschlichen Herz,
das menschliche Herz trotz seiner unbegrenzten Macht niemals zwingen wird. Der Mensch mag das versuchen, Gott jedoch wird das nie tun. Um es anders auszudrücken, Gott erlaubt uns, Wächter und Hüter des Tors zu unserem Herzen zu sein. Wir müssen das Herz dem Geist aus freien Stücken öffnen. Er wird sich uns niemals aufzwingen. Wie öffnen wir nun unser Herz? In der Bergpredigt hat der Erretter gesagt, selig, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Wenn etwas rein ist, dann ist es nicht von irgendetwas verunreinigt oder befleckt, was nicht dorthin gehört. Ein reines Herz ist sicherlich eine der wichtigsten Voraussetzungen, um Inspiration von Gott empfangen zu können. Keiner von uns ist im Herzen vollkommen. Je eifriger wir jedoch bestrebt sind, Unreinheit und alles, was nicht hineingehört, zu entfernen, desto mehr öffnen wir unser Herz dem Heiligen Geist. Beachten Sie die wunderbare Verheißung des Propheten Jakob. O ihr alle, die ihr im Herzen rein seid, hebt das Haupt empor und empfangt das angenehme Wort Gottes und weidet euch an seiner Liebe. Im Gefängnis in Liberty erhielt der Prophet Joseph Smith eine Offenbarung, die beschreibt, wie es bei so manchem im Herzen aussieht. Siehe, viele gibt es, die berufen sind, aber wenige werden erwählt. Und warum werden sie nicht erwählt? Weil sie ihr Herz so sehr auf die Dinge dieser Welt gesetzt haben und nach den Ehren der Menschen streben. Viele in der Welt leben derzeit unter gedeihlichen und friedlichen Umständen. Im Buch Mormon führte der Wohlstand die Menschen oft vom Herrn fort. Mormon warnte, wir können sehen, genau zu der Zeit, wenn er sein Volk gedeihen lässt, ja, indem ihre Felder, ihr Kleinvieh und ihre Herden und ihr Gold und ihr Silber und allerlei Kostbarkeiten jeder Gattung und Art zunehmen, dann ist die Zeit, dass sie ihr Herz verhärten und den Herrn, ihren Gott, vergessen. Der Herr erwähnte dreierlei, was als natürliche Folge eintritt, wenn wir unser Herz auf die Dinge dieser Welt setzen. Erstens versuchen wir, unsere Sünden zu verbergen, anstatt davon umzukehren. Als nächstes wollen wir unseren Stolz und eitlen Ehrgeiz befriedigen, anstatt nach dem zu trachten, was von Gott ist. Schließlich beginnen wir, ungerechte Herrschaft über andere auszuüben. Beachten Sie, dass Stolz eine natürliche Folge ist, wenn wir unser Herz auf die Dinge dieser Welt setzen. Stolz macht unser Herz schnell unempfindlich für geistige Eingebungen. So sagte der Herr beispielsweise, ich, der Herr, habe keinen Gefallen an meinem Knecht Sidney Rigdon. Er hat sich in seinem Herzen erhöht und nicht Rat angenommen, sondern den Geist betrübt. Vergleichen Sie das mit dieser Verheißung. Sei demütig, dann wird der Herr, dein Gott, dich an der Hand führen und dir auf deine Gebete Antwort geben. In der Offenbarung im Gefängnis von Liberty beschrieb der Herr auch, wie es sich auswirkt, wenn man im Herzen weltlich gesinnt ist. Siehe, die Himmel ziehen sich zurück, der Geist des Herrn ist betrübt, und siehe, ehe der Betreffende es gewahr wird, ist er sich selbst überlassen. Brüder und Schwestern, in diesen äußerst schweren Zeiten können wir es nicht zulassen, den Geist zu betrüben und uns selbst überlassen zu werden. Ich sage noch einmal, der Zustand unseres Herzens hat einen direkten Einfluss darauf, wie wir uns dem Geist öffnen. Wir entscheiden, was wir einlassen und was wir aussperren. Zum Glück möchte der Herr uns gern helfen, eine kluge Wahl zu treffen. Ich schließe mit zwei seiner Verheißungen an diejenigen, die danach trachten, zu ihm zu kommen. Darum, meine geliebten Brüder, betet mit der ganzen Kraft des Herzens zum Vater, dass ihr von seiner Liebe erfüllt werdet, damit wir rein gemacht werden, so wie er rein ist. Und hier noch eine bewegende Aussage von Paulus, dem Apostel. Alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Mögen wir Christus immer bitten, uns im Herzen Kraft zu geben und es mit seiner Liebe zu erfüllen. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Good
Der Chor und die Versammelten singen jetzt Herr, unser Erlöser, Nummer 5 im deutschen Gesangbuch. Danach sprechen Elder Carlos H. Amado und Elder William R. Walker von den 70ern zu uns. Anschließend hören wir von Elder Richard G. Scott vom Kollegium der 12 Apostel.
Dies ist die 178. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Alles,
was Christus für unsere Errettung getan hat, ist einzigartig. In den etwa 3 Jahren seines Wirkens war er imstande, das Erlösungswerk zustande zu bringen. Heute möchte ich vor allem auf 3 Zwecke eingehen, die das Erdenleben des Heilands hatte. Erstens, sein Sühnopfer. Der erste und größte Zweck war der einzigartige und erstaunliche Auftrag, den er von seinem Vater erhalten hatte, ein unbegrenztes und ewiges Sühnopfer für die gesamte Menschheit zu erbringen. Als der einzig gezeugte Sohn des himmlischen Vaters im Fleisch hatte er alle göttlichen Eigenschaften seines Vaters, von seiner irdischen Mutter Maria, aber alle irdischen Merkmale geerbt. Allein sein Opfer konnte uns aus unserem irdischen und gefallenen Zustand retten. Er kam zu genau dem Zweck auf die Welt, sein Leben hinzugeben, denn nur sein Leben konnte uns ewiges Leben bringen. Kein sterbliches Wesen, das in der Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft auf Erden lebt oder noch leben wird, könnte für unsere Sünden sühnen. Er ist unser Erretter und Erlöser. Er wird wiederkehren, um unter uns mit großer Macht und Herrlichkeit zu regieren und zu herrschen. Der zweite Zweck seines Lebens unter uns war, die Lehre zu verkünden, die er von seinem Vater gelernt hatte. Dies schließt die heiligen Handlungen und Bündnisse der Errettung und Erhöhung mit ein. Seine Lehre ist eine Lehre der Liebe, Vergebungsbereitschaft und Barmherzigkeit. Sie zeigt, wie man in Frieden und Eintracht unter den Menschen leben und zurückkehren kann, um bei Gott zu leben. Der dritte Zweck bestand darin, das Reich Gottes aufzubauen, indem man anderen dient. Das war eine andere Art von Führung. Dienen ist ein Kennzeichen seiner Nachfolger, eine göttliche Eigenschaft. Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Er lebte, um das Evangelium vom Reich Gottes zu verkünden und alle Arten von Krankheit zu heilen. Seine Lehre zu verkünden und unseren Mitmenschen zu dienen, sind zwei Aufgaben, die wir bei unserer Taufe angenommen haben. Dadurch werden wir zu seinen wahren Dienern. Einmal hatte er, nachdem er seine Lehre verkündet hatte, mit den Menschen Mitgefühl und vollbrachte das Wunder, Brot und Fisch zu vermehren und die Menge zu speisen. Dadurch offenbarte er uns sein Wesen, Mitgefühl und anderen dienen. Am nächsten Tag war die Menschenmenge wegen des erhaltenen Essens sogar noch größer. Er lehrte die Menschen mit Bestimmtheit und mit einer ewigen Sichtweise. Ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Müht euch nicht ab für die Speise, die verdirbt, sondern für die Speise, die für das ewige Leben bleibt und die der Menschensohn euch geben wird. Als Kirche sollen wir den Hungrigen speisen, dem Kranken helfen, den Nackten kleiden und dem Notleidenden Obdach geben. Durch das Fastopfer mildern wir die grundlegenden und dringenden Bedürfnisse der Mitglieder, und mit dem Wohlfahrtsplan helfen wir, die längerfristigen Bedürfnisse zu stillen. Bei Naturkatastrophen leisten wir unseren Brüdern und Schwestern, die nicht unserer Kirche angehören, humanitäre Hilfe. Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen letzten Tage, vernachlässigt diese zeitlichen Bedürfnisse nicht und verrichtet dem Gebot des Herrn gemäß einen äußerst erhabenen und edlen Dienst, durch den alle Menschen gesegnet werden sollen, indem ihnen die Lehren Christi verkündet und sie aufgefordert werden, die errettenden heiligen Handlungen zu empfangen, damit sie Unsterblichkeit und ewiges Leben empfangen können. Ich weiß, dass Gott uns liebt. Er gestattet uns, unsere Entscheidungsfreiheit zu nutzen, selbst dann, wenn wir sie missbrauchen. Er erlaubt uns, eigene Entscheidungen zu treffen. Christus kann uns nicht helfen, wenn wir ihm nicht vertrauen. Er kann uns nicht belehren, wenn wir ihm nicht dienen. Er zwingt uns nicht, das Richtige zu tun, aber er zeigt uns den Weg, wenn wir uns dazu entschließen, ihm zu dienen. Wenn wir in seinem Reich dienen wollen, verlangt Christus von uns, dass wir unser Denken und unsere Einstellung ändern. Denn wie soll jemand den Herrn erkennen, dem er nicht gedient hat und der für ihn ein Fremder ist und den Gedanken und Absichten seines Herzens ferne steht? Ich bezeuge, dass wir den Herrn kennenlernen, wenn wir unseren Mitmenschen dienen. Durch Dienen werden wir stark im Glauben und von Nutzen in seinem Reich. Durch das Dienen finden wir Sinn und Mut im Leben. Es bringt uns näher zu Gott und hilft uns, unser göttliches Wesen zu veredeln. Es lehrt uns, unsere Mitmenschen zu lieben und zu verstehen und hilft uns, unsere eigenen Wünsche zu vergessen und Selbstsucht, Stolz und Undankbarkeit abzulegen. Es lehrt uns, an die Bedürfnisse anderer zu denken, wodurch wir die Tugenden entwickeln können, die der Erlöser hat. Güte, Liebe, Geduld, Verständnis und Einigkeit werden zunehmen, wenn wir dienen. Intoleranz, Eifersucht, Neid, Habgier und Selbstsucht nehmen ab oder verschwinden. Je mehr wir von uns geben, umso besser sind wir in der Lage zu dienen, zu verstehen und zu lieben. Wer dient, ist immer bestrebt, Gott zu gefallen und mit ihm im Einklang zu leben. Er wird von Frieden erfüllt, hat einen heiteren Gesichtsausdruck und eine gütige Gesinnung. Wer dient, trachtet danach, seine Mitmenschen zu veredeln, aufzubauen und zu fördern. Deswegen findet er das Gute in anderen und hat weder Grund noch Zeit, gekränkt zu sein. Er entwickelt die Tugend für diejenigen, die kritisieren, zu beten. Er erwartet weder Anerkennung noch Lohn. Er besitzt die Liebe Christi. Wer dient, ist immer bereit, seinen Besitz und sein Wissen mit anderen zu teilen, und zwar jederzeit, überall und mit allen Menschen. Wer dient, erhält sich selbst in der Not die lebendige Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Er bleibt inmitten einer Krise standhaft, denn seine Hoffnung liegt in Christus. Wer dient, nimmt seine Aufträge demütig an und erkennt seine Grenzen, ist aber davon überzeugt, dass man zu zweit alles erreichen kann, was man sich vornimmt, solange einer der beiden Gott ist. Von Gott inspiriert hat König Benjamin erklärt, wenn ihr im Dienste eures Mitmenschen seid, seid ihr nur im Dienste eures Gottes. Wer dient, versteht das Wesen und die Eigenschaften Gottes besser. Wer mit Hingabe dient, selbst wenn nicht alles, wie er wünscht, ausfällt, ist nicht leicht entmutigt, müde oder frustriert. Denn diese Verheißung wird ihn nie verlassen. Seelenfrieden und die Begleitung des Heiligen Geistes. In der Kirche gibt es zehntausende Mitglieder, die in über 170 Ländern in den unterschiedlichsten Zungen und Sprachen selbstlos dienen. Sie dienen selbstlos, indem sie führen, lehren und für andere sorgen, ohne finanziellen oder materiellen Lohn, ohne Applaus oder weltliche Anerkennung. Sie geben von ihrer Zeit, ihren Talenten und ihren Mitteln. Sie opfern alles, was sie haben, und dienen effizient und auf hervorragende Weise. Nach einiger Zeit werden sie entlassen und andere bekommen die Gelegenheit zu dienen. Wegen der Lehre Christi und der Art, wie er gedient hat, ist die wiederhergestellte Kirche Jesu Christi der Heiligen letzten Tage ein ständiger Segen für ihre Mitglieder. Wir danken Gott für sie alle, die sie treue Heilige sind, die die Freude des Dienens erlebt haben, und wir beten darum, Gott möge sie immer dafür segnen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
What a blessing and privilege it is for us.
Welch ein Segen ist es doch für uns, Präsident Thomas S. Monson, Präsident Henry B. Eyring und Präsident Dieter F. Uchtdorf als die neue erste Präsidentschaft der Kirche des Herrn zu bestätigen. Mir wurde die Bedeutung der ersten Präsidentschaft erstmals bewusst, als ich im Westen Kanadas aufwuchs. Wenn ich Oma und Opa Walker besuchte, sah ich immer gleich am Eingang ein Foto der ersten Präsidentschaft der Kirche. Ich erinnere mich gut daran. Sie sahen aus wie Wächter, die alle begrüßten, die eintraten. Das schöne Farbfoto zeigte Präsident George Albert Smith mit seinen Ratgebern J. Reuben Clark Jr. und David O. McKay. Auf dem Bild standen sie zusammen an einem Globus. Das Bild gefiel mir sehr. Diese Männer sahen so gut und würdevoll aus. Ich wusste, dass dies der Prophet Gottes war. Dieses Bild, das im im Haus meiner Großeltern hing, hatte einen gewaltigen Einfluss auf mich. Ich lebte in einer kleinen Paris-Stadt Raymond, wo auch meine Großeltern wohnten. Ich konnte zu Fuß zu ihnen gehen. Ich weiß noch, dass ich häufig still im Hausflur stand und mir andächtig das Bild der ersten Präsidentschaft ansah. Ich erinnere mich, dass ich mich fragte, warum es meinen Großeltern so wichtig war, die erste Präsidentschaft zu ehren und dieses Bild so gut sichtbar in ihrem Haus aufzuhängen. Alle, die hineinkamen, sahen es. Das Wichtigste war vielleicht, dass die Kinder und Enkelkinder ständig daran erinnert wurden, was Oma und Opa tief im Herzen und in ihrem Leben wichtig war. Jahre später kam ich zu dem Schluss, dass das Bild der ersten Präsidentschaft in ihrem Haus das gleiche bedeutete wie die schöne Aussage Josuas: Entscheidet euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Alle, die das Haus von James und Fanny Walker betraten, wussten, dass auf ihren Herzen die Worte geschrieben waren: Wir aber und unser Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Als ihr Enkel wusste ich das, und ich habe es nie vergessen. Als Kind war es mir nicht so richtig klar, welche Bedeutung es hat, dass die erste Präsidentschaft aus drei Personen besteht und es nicht nur einen Präsidenten gibt. Ich wusste, dass Petrus, Jakobus und Johannes ausgewählt worden waren und nicht nur Petrus. Ich wusste, dass mein Vater ein von drei Männern in der Bischofschaft war und ein Ratgeber von Bischof J.O. Hicken war. Ich wusste, dass mein Großvater Pfarrpräsident war und dass er zwei Ratgeber an seiner Seite hatte. In all diesen Fällen bestand die Präsidentschaft nicht nur aus einem Mann, der die Führung hatte, sondern aus dreien, die gemeinsam führten. In der PWO hatte ich gelernt, dass sie durch Prophezeiung und das Händeauflegen derer, die Vollmacht dazu haben, von Gott zu berufen waren, um das Evangelium zu predigen und seine heiligen Handlungen zu vollziehen. Ich wusste, dass ein Mensch durch Prophezeiung und das Händeauflegen derer, die Vollmacht dazu haben, von Gott berufen werden muss. 1835 offenbarte der Herr dem Propheten Joseph Smith, wie die Präsidentschaften in der Kirche zu organisieren sind. Notwendigerweise gibt es Präsidenten und präsidierende Beamte. Aus dem melchisedekischen Priestertum bilden drei präsidierende Hohepriester, von der Körperschaft erwählt, zu diesem Amt bestimmt und ordiniert und vom Vertrauen, Glauben und Gebet der Kirche getragen, das Kollegium der Präsidentschaft der Kirche. Ein Kollegium von drei Präsidenten, nicht ein Präsident und zwei Vizepräsidenten, sondern drei präsidierende Hohepriester, ein Kollegium von drei Präsidenten, die erste Präsidentschaft der Kirche des Herrn. Die Welt organisierte sich nicht auf diese Weise, aber so hat der Herr seine Kirche organisiert und strukturiert. Dies erinnert uns an folgende Schriftstelle: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht des Herrn. So hoch der Himmel über der Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Um meinen 7. Geburtstag herum erfuhr ich ein wenig über die Nachfolge in der Präsidentschaft, als Präsident George Albert Smith starb. Einige Zeit später wurde das Bild in Omas und Opas Hausflur gegen ein schönes Bild von Präsident David O. McKay und seinen Ratgebern Stephen L. Richards und J. Reuben Clark Jr. ausgetauscht. Als Kind habe ich sicher nicht die tiefe Bedeutung oder den Vorgang der Nachfolge in der Präsidentschaft verstanden, aber ich wusste, dass der Prophet gestorben war und wir von einem neuen Propheten Gottes geführt wurden, der zwei Ratgeber an seiner Seite hatte. Mit 13 Jahren wurde ich in Bischof Murray Halls Büro gerufen. Er berief mich als Präsident des Diakonskollegiums. Er sagte mir, ich müsse zu Hause darüber beten, wer meine Ratgeber sein sollten. Er erklärte mir, dass der Herr mir bei der Entscheidung helfen würde. Und das tat er. Ich lernte etwas über Ratgeber und ich begriff, warum der Herr seine Kirche durch Präsidentschaften und nicht lediglich durch Präsidenten führen lässt. Ich mochte meinen Ratgeber im Diakonskollegium sehr. Wir beteten viel und arbeiten eifrig, um den Jungen in unserem Kollegium zu helfen. Bischof Holt brachte mir bei, wie eine Präsidentschaft aufgebaut ist und wie sie in der Kirche des Herrn arbeiten soll. Als ich später Präsident anderer Kollegien war, wusste ich bereits, wie wichtig Ratgeber sind. Und ich wusste, dass der Herr mir helfen würde, sie auszuwählen, wie mein Bischof es mir beigebracht hatte. Als Präsident des Diakonskollegiums und später als Bischof und Pfarrpräsident wusste ich, wie viel Weisheit,
Verständnis oder Fähigkeiten ich auch besaß. All das nahm noch gewaltig zu, wenn ich meine Ratgeber bei jeder zu treffenden Entscheidung mit einbezog. Ich stellte fest, dass es großen Nutzen hatte und einen selbst groß machte, wenn man als Präsidentschaft zusammenarbeitet. Ich erkannte, warum der Herr es so eingerichtet hat, dass seine Kirche durch drei präsidierende Hohepriester geführt wird und dieses Führungsmodell schließlich für die meisten Bereiche der Kirche vorgegeben wurde. Der Herr hat gesagt, ich werde euch in allem ein Muster geben, damit ihr nicht getäuscht werdet. Er hat uns dieses Muster für die Führung der Kirche gegeben. Mit Ausnahme des Kollegiums der 12 Apostel und der 70er werden alle Kollegien der Kirche von einem Präsidenten und zwei Ratgebern geleitet. Auch die Hilfsorganisationen werden auf allen Ebenen von einem Präsidenten bzw. einem Leiter und zwei Ratgebern geführt. Für eine Hilfsorganisation ist diese Zusammenarbeit als Präsidentschaft genauso segensreich und nützlich wie für Priestertumskollegien. Jeder, der irgendwo in der Kirche in einer Präsidentschaft oder Leitung tätig ist, soll sich die erste Präsidentschaft als Muster und Beispiel nehmen, dem er beim Ausüben seiner Treuhandschaft nacheifert. Bemühen wir uns, wie diese Brüder zu sein und wie sie in enger Verbundenheit und harmonisch zusammenzuarbeiten. Präsident Hinckler hat oft darüber gesprochen, wie wichtig Ratgeber sind. Der Herr hat die Ratgeber zu einem weisen Zweck an ihren Platz gestellt. Präsident Gordon Binkley hat uns außerdem gesagt, jeden Morgen außer montags trifft sich die erste Präsidentschaft. Ich bitte Präsident Faust, seine Punkte vorzulegen und wir besprechen sie und treffen eine Entscheidung. Dann bitte ich Präsident Monson, seine Punkte vorzulegen und besprechen sie und treffen eine Entscheidung. Anschließend trage ich die Punkte vor, die ich ansprechen möchte und wir besprechen sie und treffen eine Entscheidung. Wir arbeiten zusammen. In einer Präsidentschaft kann nicht einer alles allein machen. Wie gut ist es doch, Ratgeber zu haben. Sie bewahren einen von Fehlern und helfen einem, das Richtige zu tun. Ein Ratgeber von Präsident Joseph F. Smith hat einmal beschrieben, wie die erste Präsidentschaft gemeinsam beriet. Als dem Präsidenten der Kirche ein Fall vorgelegt wurde, über den er entscheiden musste, sprachen er und seine Ratgeber darüber und dachten reiflich darüber nach, bis sie zum selben Schluss kamen. Das sollte unser Muster für die Arbeit in einer Präsidentschaft oder Leitung sein. Aus den Offenbarungen wissen wir, dass Entscheidungen in unseren Kollegien, Präsidentschaften und Leitungen in aller Rechtschaffenheit getroffen werden sollen, in Heiligkeit und Herzensdemut, mit Sanftmut und Langmut und Glauben und Tugend und Erkenntnismäßigung, Geduld, Gottesfurcht, brüderlichem Wohlwollen und Nächstenleben. Der Herr hat uns das Muster gegeben. Wir haben heute die neue erste Präsidentschaft der Kirche bestätigt. Diese Brüder werden uns belehren und uns das Muster zeugen, an das wir uns halten sollen. Es wird unserer Familie ein großer Segen sein, wenn wir unsere Kinder und Enkelkinder lehren, die Führer der Kirche zu lieben und zu unterstützen. Als ich als Kind im Haus meiner Großeltern stand, wusste ich, dass wir von Männern Gottes geführt wurden. Ich bezeuge, dass dieses das Werk des Herrn Jesus Christus ist. Ich bezeuge, dass der dienstälteste Apostel, Präsident Thomas S. Monson, von Gott berufen wurde. An seiner Seite stehen zwei fähige Ratgeber und gemeinsam werden sie uns gemäß dem Sinn und Willen des Herrn, dessen Kirche dies ist, führen. Namen Jesu Christi. Amen.
Ich gebe feierlich Zeugnis davon, wie sehr ich unseren neuen Propheten, Seher und Offenbarer Präsident Thomas S. Monson schätze und verehre. Ich vertraue ihm und bin bereit, alles zu tun, was er mich bittet zu tun. Es gibt Themen, die äußerst heikel und sehr persönlich sind und so aufwühlend sein können, dass sie selten öffentlich angesprochen werden. Wenn sie jedoch behutsam und mitfühlend im Licht der Wahrheit behandelt werden, kann dies zu mehr Verständnis führen und damit auch dazu, dass Schmerz gelindert und Heilung herbeigeführt wird. Oder sogar weitere Tragödien vermieden werden. In dem innigen Wunsch, einen Weg zur Befreiung aufzuzeigen, spreche ich zu Ihnen, die Sie unter den zerstörerischen Folgen seelischer, verbaler, körperlicher Misshandlung und insbesondere sexuellen Missbrauchs leiden. Ich spreche auch zu denen, die schuld daran sind. Ich werde mich auf sexuellen Missbrauch konzentrieren, doch der Rat, den ich gebe, kann auch den Opfern sonstiger Misshandlungen nützen. Ich möchte ein Spiegel sein, damit das göttliche heilende Licht die dunklen Wolken des Elends durchdringen kann, das durch die schlimmen Taten anderer entstanden ist. Ich erbitte Hilfe, mich verständlich ausdrücken zu können, Hilfe bieten zu können und ein bereits geschädigtes Leben nicht noch weiter zu komplizieren. Wahrscheinlich ist auch, dass einige von uns, wenn sie mehr Verständnis, Bewusstsein und Einfühlungsvermögen entwickeln, dazu beitragen können, den tragischen Missbrauch weiterer Opfer zu beenden oder zu verhindern. Von dieser immer häufiger begangenen teuflischen, abscheulichen Sünde sind Sie selbst vielleicht nicht betroffen. Sie ist jedoch in der Welt so weit verbreitet, dass sie vielleicht jemanden betrifft, den Sie lieben. Häufig verursacht sie so tiefes Leid, das überwunden werden kann, dass ich darüber sprechen möchte, wie Heilung erlangt werden kann. Das tue ich mit großer Achtung, denn mein Ziel ist es, zur Heilung beizutragen und nicht schmerzhafte Erinnerungen zu verstärken. Die Entscheidungsfreiheit ist ein wesentliches Element im Plan des Glücklichseins, den der himmlische Vater aufgestellt hat. Ihm war klar, dass manche seiner Geistkinder diese Freiheit missbrauchen und anderen schwerwiegende Probleme bereiten würden. Manche würden sogar das in sie gesetzte heilige Vertrauen verraten, wie etwa ein Vater oder Angehöriger, der ein unschuldiges Kind missbraucht. Da der himmlische Vater vollkommen gerecht ist, muss es einen Weg geben, wie die tragischen Folgen dieses schädlichen Gebrauchs der Entscheidungsfreiheit überwunden werden können, für das Opfer und für den Täter. Diese sichere Heilung vollzieht sich durch die Macht des Sühnopfers seines geliebten Sohnes Jesus Christus, wodurch berichtigt wird, was Unrecht ist. In Verbindung mit vollständiger Umkehr bietet das Sühnopfer auch dem Täter einen Weg, wie er der schweren Strafe entgehen kann, die der Herr für solche Taten verhängt hat. Ich bezeuge, dass ich Opfer schweren Missbrauchs kenne, die dank der Macht des Sühnopfers die schwierige Reise zu vollständiger Heilung bewältigt haben. Eine junge Frau, die von ihrem Vater schwer missbraucht worden war, bat, nachdem ihr ihre eigenen Sorgen dank ihres Glaubens an die heilende Macht des Sühnopfers genommen worden waren, um ein weiteres Gespräch. Diesmal kam sie mit einem älteren Ehepaar. Ich spürte, dass sie die beiden sehr liebte. Sie strahlte Glück aus. Sie begann: Elder Scott, das ist mein Vater. Ich liebe ihn. Er ist beunruhigt wegen einiger Vorkommnisse in meiner frühen Kindheit. Sie stellen für mich kein Problem mehr dar. Können Sie ihm helfen? Welch eine eindrucksvolle Bestätigung, dass der Erretter in der Lage ist, zu heilen. Sie litt nicht mehr an den Folgen des Missbrauchs, weil sie das Sühnopfer gut genug verstand, genügend Glauben hatte und Gottes Gesetz befolgte. Wenn Sie sich gewissenhaft mit dem Sühnopfer befassen und Ihren Glauben daran ausüben, dass Jesus Christus die Macht hat zu heilen, dann können Sie dieselbe selige Befreiung erleben. Der Satan ist der Urheber aller zerstörerischen Folgen des Missbrauchs. Er ist außerordentlich begabt darin, einen Menschen in Sackgassen zu führen, wo die Lösung für besonders schwierige Probleme nicht zu finden ist. Seine Strategie besteht darin, die krankende Seele von der Heilung fernzuhalten, die ein mitfühlender himmlischer Vater und ein liebender Erlöser bieten. Wenn Sie missbraucht wurden, versucht der Satan, Sie zu überzeugen, dass es keine Lösung gibt. Und doch weiß er ganz genau, dass es sie gibt. Dem Satan ist klar, dass die unwandelbare Liebe des himmlischen Vaters zu jedem seiner Kinder die Heilung bringt. Er kennt auch die heilende Macht, die dem Sühnopfer Jesu Christi innewohnt. Daher besteht seine Strategie darin, alles Mögliche zu tun, um sie vom Vater und vom Sohn fernzuhalten. Lassen Sie sich nicht vom Satan einreden, dass für Sie jede Hilfe zu spät kommt. Der Satan nutzt den Missbrauch, um Ihr Selbstvertrauen zu erschüttern, Ihr Vertrauen in jegliche Autorität zu zerstören, Angst zu schüren und Verzweiflung hervorzurufen. Missbrauch kann Ihre Fähigkeit, gesunde zwischenmenschliche Beziehungen zu entwickeln, schädigen. Sie müssen daran glauben, dass all diese negativen Folgen behoben werden können. Andernfalls werden sie eine vollständige Genesung verhindern. Der Satan möchte sie ihrem Vater im Himmel entfremden, indem er sie denken lässt, dass dieser die Tragödie verhindert hätte, wenn er sie lieben würde. Wenn sie das Gefühl haben, der Vater im Himmel liebe sie nicht, dann müssen sie wissen, dass sie vom Satan manipuliert werden. Selbst wenn es ihnen sehr schwer fällt zu beten, knien sie nieder und bitten sie den Vater im Himmel darum, sie zu befähigen, ihm zu vertrauen und zu spüren, dass er sie liebt. Bitten Sie darum zu erkennen, dass sein Sohn Sie durch sein barmherziges Sühnopfer heilen kann. Um die Entscheidungsfreiheit zu bewahren, hindert der Herr niemanden daran, diese Entscheidungsfreiheit falsch zu gebrauchen. Er wird den Betreffenden jedoch für solche Taten bestrafen, sofern er nicht umfassend umkehrt. Der Vater hat einen Weg geschaffen, die Folgen von Taten zu heilen, die dem Opfer aufgrund von Gewalt, Machtmissbrauch oder Angst vor einem anderen zeitweilig die Entscheidungsfreiheit nehmen. Der Beginn der Heilung erfordert kindlichen Glauben an die unabänderliche Tatsache, dass der Vater im Himmel sie liebt und einen Weg zur Heilung bereitet hat. Sein geliebter Sohn Jesus Christus hat sein Leben niedergelegt, um diese Heilung zu ermöglichen. Aber es gibt keine Zauberformel, kein Wundermittel, das Heilung bietet. Auch gibt es keinen einfachen Weg zu vollständiger Genesung. Diese erfordert tiefen Glauben an Jesus Christus und seine unbegrenzte Fähigkeit zu heilen. Sie beruht darauf, dass man die Lehre versteht und fest entschlossen ist, sie zu befolgen. Die Heilung kann mit einem fürsorglichen Bischof oder Pfarrpräsidenten beginnen. Bei schwerem Missbrauch kann auch professionelle Hilfe nützlich sein. Es gibt viele Wege, um mit der Heilung zu beginnen. Doch vergessen Sie nicht, dass vollständige Genesung durch den Erretter zu Wege gebracht wird, den Herrn Jesus Christus, unseren Meister und Erlöser. Glauben Sie daran, dass Sie, wenn Sie sich anstrengen, dank seines vollkommenen, ewigen, unbegrenzten Sühnopfers von dem Leid, das Sie aufgrund der Folgen des Missbrauchs durchmachen, geheilt werden können. Auch wenn Ihnen das jetzt unmöglich erscheinen mag, die Heilung, die Ihnen vom Erlöser zufließt, wird Sie mit der Zeit in die Lage versetzen, dem Täter wahrhaftig zu vergeben und ihn sogar zu bedauern. Wenn Sie die Tat vergeben können, werden Ihnen der Schmerz und die Qual genommen, die der Satan in Ihr Leben bringen will, indem er Sie dazu treibt, den Täter zu hassen. Wenn aber der Gedanke an Vergebung, auch wenn sie ein wichtiger Teil der Heilung ist, Ihnen nur mehr Schmerz bereitet, dann lassen Sie diesen Schritt beiseite, bis Sie selbst mehr Erfahrung mit der heilenden Macht des Erretters gemacht haben. Wenn der Missbrauch noch stattfindet oder wenn Sie in der Vergangenheit missbraucht wurden, dann fassen Sie den Mut, sich helfen zu lassen. Möglicherweise wurden Sie ernsthaft bedroht oder eingeschüchtert, damit Sie den Missbrauch nicht verraten. Bringen Sie den Mut auf, jetzt zu handeln. Suchen Sie Unterstützung bei jemandem, den Sie vertrauen können. Ihr Bischof oder Pfarrpräsident kann Ihnen wertvollen Rat geben und Sie auch im Umgang mit den Behörden unterstützen. Erklären Sie, wie Sie missbraucht worden sind und nennen Sie den Täter. Bitten Sie um Schutz. Ihr Handeln kann dazu beitragen, dass es nicht noch mehr unschuldige Opfer gibt, die leiden müssen. Lassen Sie sich jetzt helfen. Haben Sie keine Angst. Angst ist ein Werkzeug, dessen der Satan sich bedient, um Sie weiter leiden zu lassen. Der Herr will Ihnen helfen, aber Sie müssen nach dieser Hilfe die Hand ausstrecken. Vergessen Sie nicht, dass die Täter geschickt darin sind, sich öffentlich als fromme Menschen zu zeigen, um ihre verabscheuungswürdigen Taten zu verbergen. Beten Sie um Führung in Ihrem Bemühen, Hilfe zu erhalten. Die Unterstützung wird sich einstellen. Sie können sicher sein, dass der vollkommene Richter, Jesus der Christus, der vollkommene Kenntnis aller Einzelheiten hat, einen jeden, der sich des Missbrauchs schuldig gemacht hat, für jede schlimme Tat zur Rechenschaft ziehen wird. Zur gegebenen Zeit wird er die unabdingbaren Forderungen der Gerechtigkeit gänzlich geltend machen, es sei denn, der Betreffende kehrt ganz und gar um. Aus diesem Grund sollten Sie die Bestrafung dieser teuflischen Taten den Behörden und den zuständigen Führern der Kirche überlassen. Nun zu dem Täter, der das Leben eines Menschen durch Missbrauch zerstört hat. Sehen Sie ein, dass Sie Hilfe brauchen, sonst wird Ihre Sucht Sie zugrunde richten. Sie können sie nicht selbst überwinden. Wahrscheinlich brauchen Sie professionelle Hilfe. Ich bitte Sie inständig, sich jetzt um Rettung zu bemühen. Vermutlich täuschen Sie sich selbst und wiegen sich in der falschen, vergänglichen Sicherheit, dass es Ihnen gelungen ist, Ihre Übertretung vor den staatlichen Instanzen und vor Ihren kirchlichen Führern zu verbergen. Ihnen muss aber bewusst sein, dass der Herr Jesus Christus von all Ihren Sünden weiß. Seien Sie sich bewusst, dass der Missbrauch irgendwann auf irgendeine Weise ans Tageslicht kommt. Der Satan wird dafür sorgen. Vereinfachen Sie Ihr Leben, indem Sie jetzt Schritte einleiten, um Ihre Seele von dieser Sünde zu reinigen und die Strafen, die sie hervorruft, abzuwenden. Stellen Sie Ihren Wunsch unter Beweis, die Qual, die Sie anderen bereitet haben, zu lindern. Sprechen Sie mit Ihrem Bischof oder Pfarrpräsidenten. Die Schwere Ihrer Taten erfordert wahrscheinlich strafrechtliche Konsequenzen und kirchliche Disziplinarmaßnahmen. Umfassende Umkehr führt jedoch zu befreiender Vergebung, einem ruhigen Gewissen und einem neuen Anfang. Sie bringt auch dem Opfer und dessen Familie Linderung. Sie werden frei sein von der Last der Gewissensbisse, frei von anklagenden Gedanken darüber, welchen Kummer, welche Qual sie hervorgerufen haben. Sie werden Hilfe bekommen, wenn sie sich dazu entschließen, durch Umkehr und die Unterstützung anderer von ihrer Sucht freizukommen. Liebe Eltern, erklären Sie Ihren Kindern in geeigneter, einfühlsamer Weise die mögliche Gefahr des Missbrauchs und wie Sie ihr aus dem Weg gehen können. Achten Sie auf Warnsignale, wenn beispielsweise eine plötzliche Verhaltensänderung des Kindes auf ein Problem hinweist. Seien Sie wachsam, wenn ein Kind beunruhigt ist, und finden Sie die Ursache heraus. Nun ein Wort an diejenigen, die die Schlüssel eines Richters in Israel tragen. Sorgen Sie gewissenhaft dafür, dass jedes Missbrauchsopfer die nötige Hilfe erhält. Das Handbuch der Kirche und die darin angegebenen Telefonhotlines bieten nützliche Ratschläge für Ihre kirchlichen Maßnahmen und Ihre Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen. Haben Sie ein Auge auf jeden, der in der Vergangenheit ein solches Vergehen verübt hat. Seien Sie sich darüber im Klaren, dass ein Täter seine grässlichen Taten wahrscheinlich nicht bekennen wird. Streben Sie nach der Führung des Geistes, wenn Sie das Gefühl haben, dass etwas nicht stimmt. Nehmen Sie die Hilfe von Führungskräften der Gemeinde und des Pfahles in Anspruch, um mögliche Gefahren abzuwenden. Ich bete darum, dass Sie, seien Sie nun das Opfer von Missbrauch oder Täter, jetzt handeln, um sich die heilende Macht des Sühnopfers Jesu Christi zunutze zu machen. Ich bezeuge, dass Ihr Glaube und Ihr Gehorsam gewährleisten werden, dass er Ihnen hilft. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Liebe Brüder und Schwestern, der Herr hat uns heute reichlich gesegnet. Wir hatten bereits eine historische Versammlung heute. Wir erinnern die Brüder daran, dass heute Abend um 18 Uhr Ortszeit im Konferenzzentrum die allgemeine Priestertumsversammlung stattfindet. Die landesweite Sendung mit dem Tabernakelchor wird morgen von 9.30 Uhr bis 10 Uhr ausgestrahlt. Unmittelbar danach beginnt die Versammlung am Sonntagvormittag. Wir danken dem gemischten Chor der Brigham Young Universität für die herrliche Musik, die er uns heute Nachmittag dargeboten hat. Elder L. Tom Perry vom Kollegium der Zwölf Apostel ist der Schlusssprecher in dieser Versammlung. Nach seiner Ansprache singt der Chor »Jesus, Heiland, führe mich«. Nach dem Lied spricht Elder Stanley G. Ellis von den 70ern das Schlussgebet. Elder Perry.
Der
Apostel Paulus erklärte furchtlos, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, der glaubt. Diese gleiche furchtlose Botschaft wird von unseren Vollzeitmissionaren verkündet, während sie in vielen Teilen der Welt dienen. Im Wesentlichen ist das Evangelium Jesu Christi ein Rezept mit 5 Zutaten fürs ewige Leben. Lassen Sie uns zuerst überlegen, was aus uns werden kann, wenn wir uns an dieses Rezept halten und dann jede einzelne Zutat betrachten. Was wissen wir über das ewige Leben? Aus Mose 1,39 lernen wir, dass es das Werk und die Herrlichkeit des Herrn ist, unsere Unsterblichkeit und unser ewiges Leben zustande zu bringen. Dies sagt uns, dass Unsterblichkeit und ewiges Leben 2 unterschiedliche, getrennte Dinge sind. Die Gabe des ewigen Lebens, die nur dann verheißen ist, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt werden, ist so viel größer als die Gabe der Unsterblichkeit. Elder Bruce R. McConkie sagte dazu, das ewige Leben ist kein Wort, das sich nur auf die Endlosigkeit eines zukünftigen Lebens bezieht. Unsterblichkeit bedeutet, ewig als auferstandenes Wesen zu leben, und durch die Gnade Gottes werden alle Menschen dieses endlos fortwährende Leben erhalten. Doch nur diejenigen, die der Fülle des Gesetzes des Evangeliums gehorchen, werden ewiges Leben erben. Es ist die größte aller Gaben Gottes, denn dieses Leben ist von gleicher Art, Stellung und Qualität, dessen Gott selbst sich erfreut. Daher empfangen jene, die ewiges Leben erlangen, ihre Erhöhung. Sie sind Söhne Gottes, Miterben Christi, Mitglieder der Kirche des Erstgeborenen. Sie überwinden alles, haben alle Macht und empfangen von der Fülle des Vaters. Unsere Missionare haben, wie es auf Seite 1 in Verkündet mein Evangelium steht, folgende Pflicht: andere einladen, zu Christus zu kommen, indem sie ihnen helfen, das wiederhergestellte Evangelium Jesu Christi anzunehmen. Dies geschieht, wenn sie den betreffenden Glauben an Jesus Christus und sein Sühnopfer üben, umkehren, sich taufen lassen, die Gabe des Heiligen Geistes empfangen und bis ans Ende ausharren. In vielen Kochbüchern ist eine perfekte Mahlzeit zum entsprechenden Rezept abgebildet. Es ist die Fülle der Freude am Kochen. Diese Bilder sind wichtig, denn durch sie können wir uns vorstellen, was herauskommt, wenn wir uns genau an das Rezept halten. Es ist wichtig, mit einer Vorstellung des Ergebnisses zu beginnen, doch das auf den Bildern der Kochbücher abgebildete Endergebnis wird nur erreicht, wenn alles richtig ausgeführt wird. Wenn die Anweisungen nicht beachtet werden oder eine Zutat weggelassen oder falsch bemessen wird, so werden der Geschmack und das Aussehen, wie man sie sich wünscht, selten erreicht. Das Bild einer perfekten Mahlzeit kann uns jedoch dazu motivieren, erneut zu versuchen, etwas zu erschaffen, was gleichzeitig gut schmeckt und schön aussieht. Welches Bild haben wir im Sinn, wenn wir an das ewige Leben denken? Wenn wir ein klares und wahres Bild vom ewigen Leben im Sinn hätten, würden wir sicher damit beginnen, uns anders zu verhalten. Wir müssten nicht dazu angetrieben werden, all das zu tun, was mit dem Ausharren bis ans Ende zu tun hat, etwa der Heim- oder Besuchslehrarbeit nachzugeben, unsere Versammlungen zu besuchen, in den Tempel zu gehen, ein sittlich reines Leben zu führen, zu beten oder in den Heiligen Schriften zu lesen. Wir würden all dies und noch mehr tun wollen, weil wir erkennen würden, dass sie uns vorbereiten, dorthin zu gehen, wohin es uns zu gehen verlangt. Warum muss das erste Ziel eines Missionars sein, anderen zu helfen, Glauben an Jesus Christus und an sein Sühnopfer zu erlangen? Um das Evangelium Jesu Christi anzunehmen, muss ein Mensch zuerst denjenigen annehmen, dessen Evangelium es ist. Er muss dem Erlöser und seinen Lehren vertrauen. Er muss daran glauben, dass er die Macht hat, Kraft des Sühnopfers seine Verheißungen zu erfüllen. Wenn jemand Glauben an Jesus Christus hat, so nimmt er sein Sühnopfer und seine Lehren an und setzt sie in die Tat um. Im dritten Nephi, Kapitel 27, belehrte der Heiland seine Jünger über die Wechselbeziehung zwischen seinem Evangelium, seiner irdischen Mission und dem Sühnopfer, als er sagte, siehe, ich habe euch mein Evangelium gegeben, und dies ist das Evangelium, das ich euch gegeben habe, dass ich in die Welt gekommen bin, um den Willen meines Vaters zu tun, denn mein Vater hat mich gesandt. Und es wird sich begeben, wer umkehrt und sich in meinem Namen taufen lässt, der wird erfüllt werden. Und wenn er bis ans Ende ausharrt, siehe, ihn will ich vor meinem Vater schuldlos halten, an dem Tag, da ich dastehe, um die Welt zu richten. Durch Glauben an Jesus Christus und an sein Sühnopfer wenden wir uns ihm zu. Die Welt lehrt, dass man etwas sehen muss, um glauben zu können. Doch unser Vertrauen zu unserem Herrn führt uns zum Glauben, sodass wir ihn und des Vaters Plan für uns erkennen können. Unser Glaube führt uns zum Handeln. Er führt uns zu Verpflichtung und Änderung, die mit wahrer Umkehr verbunden sind. So wie Amulek im 34. Kapitel des Buches Alma lehrte, darum ist nur für den, der Glauben zur Umkehr hat, der große und ewige Plan der Erlösung zu Wege gebracht. Darum möge Gott euch, meinen Brüdern, gewähren, dass ihr anfangt, euren Glauben zur Umkehr auszuüben. Dass ihr anfangt, seinen heiligen Namen anzurufen, damit er zu euch barmherzig sei. Ja, ruft ihn an um Barmherzigkeit, denn er ist mächtig zu erretten. Warum muss man umkehren, bevor man getauft wird und den Heiligen Geist empfängt? Die Stimme Christi verkündete den Neviten, dass das Gesetz des Opferns aufgehoben sei. Und dann sagte er, und ihr sollt mir als Opfer ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist darbringen. Und wer mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist zu mir kommt, den werde ich mit Feuer und mit dem Heiligen Geist taufen. Dieselben Bedingungen wird in Lehre und Bündnisse 20 in einem Vers erörtert, den wir oft benutzen, um die Bedingungen der Taufe zu beschreiben. In Vers 37 heißt es, alle diejenigen, die sich vor Gott demütigen und getauft zu werden wünschen und mit reuigem Herzen und zerknirschtem Geist vortreten und vor der Kirche bezeugen, dass sie wahrhaftig von all ihren Sünden umgekehrt sind, sollen durch die Taufe in seine Kirche aufgenommen werden. Diese Verse in den Heiligen Schriften lehren uns Grundlegendes über die Umkehr, mit der man sich auf die Taufe und die Gabe des Heiligen Geistes vorbereitet. Erstens braucht man zur Umkehr eine demütige Einstellung, um uns darauf vorzubereiten, getauft zu werden und den Namen Christi auf uns zu nehmen, müssen wir uns vor ihm demütigen und unser Opfer, ein reuiges Herz und einen zerknirschten Geist darbringen und seinen Willen annehmen. Zweitens erfahren wir, dass wir vor der Kirche oder einem Vertreter der Kirche bezeugen müssen, dass wir von unseren Sünden umgekehrt sind. Schließlich erkennen wir, dass die Umkehr, die ein Reinigungsprozess ist, der Taufe, die eine reinigende, heiligende Handlung ist, vorausgeht, um uns darauf vorzubereiten, den Heiligen Geist zu empfangen. Der Heilige Geist ist die dritte Person der Gottheit. Die Gabe des Heiligen Geistes wird nur jenen gewährt, die durch Umkehr von den Sünden der Welt gereinigt sind. Da müssen wir getauft werden und den Heiligen Geist empfangen. Austin F. Whitney lehrte, die Taufe besteht aus zwei Teilen und dient zweierlei Zwecken. Sie reinigt sich nicht nur, sondern sie erhält die Seele und lässt uns alles Göttliche erkennen, sei es vergangen, gegenwärtig oder zukünftig, und verleiht uns ein sicheres Zeugnis von der Wahrheit. Die von Sünden gereinigte Seele ist in einem Zustand, wo sie sich am bleibenden Einfluss des Heiligen Geistes erfreut, der nicht in unheiligen Tempeln wohnt. Die Taufe mit Wasser ist der Beginn der Reinigung und Erleuchtung. Die Taufe mit dem Heiligen Geist vollendet sie. Die heilige Handlung der Taufe durch Wasser und Feuer wird von Nephi als ein Tor beschrieben. Warum ist die Taufe ein Tor? weil sie eine heilige Handlung ist, die den Beginn eines heiligen und verbindlichen Bündnisses zwischen Gott und dem Menschen kennzeichnet. Die Menschen geloben, von der Welt zu lassen, ihre Mitmenschen zu lieben und ihnen zu dienen, für die Waisen und Witwen zu sorgen, Frieden zu verkündigen, das Evangelium zu predigen, dem Herrn zu dienen und seine Gebote zu befolgen. Der Herr verheißt, seinen Geist reichlicher über uns auszugießen, seine Heiligen zeitlich wie geistig zu erlösen, sie zu denen von der ersten Auferstehung zu zählen und ewiges Leben zu bieten. Die Taufe und die Gabe des Heiligen Geistes sind der vorgeschriebene Weg, um den engen und schmalen Pfad zum ewigen Leben zu betreten. Gemäß dem Apostel Paulus symbolisiert die Taufe auch unser Hinabsteigen in ein nasses Grab, aus dem wir uns in Christus erheben, um als neue Menschen zu leben. Die heilige Handlung der Taufe symbolisiert den Tod und die Auferstehung von Christus. Wir sterben mit ihm, damit wir mit ihm leben können. In diesem Sinne ist die Taufe die erste heilige Handlung zur Erlösung, und die Gabe des Heiligen Geistes hilft jedem von uns, vorwärts zu streben und bis ans Ende auszuharren. Wie harren wir bis zum Ende aus? Um bis ans Ende auszuharren, müssen wir bis zum Ende glaubenstreu bleiben, wie Paulus, der zu Timotheus sagte: Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten. Offensichtlich ist dies keine leichte Aufgabe. Es ist vorgesehen, dass es schwierig, herausfordernd und letztendlich läuternd sein wird, wenn wir uns vorbereiten, zurückzukehren, um beim himmlischen Vater zu leben und ewige Segnungen zu empfangen. Bis ans Ende auszuharren ist auf jeden Fall nichts, was wir allein bewältigen können. Erstens benötigen wir dazu die erlösende Macht des Erlösers. Wir können nicht in die Gegenwart des himmlischen Vaters zurückkehren, wenn wir nicht rein sind, und daher müssen wir damit fortfahren, Umkehr zu üben. Idealerweise üben wir immer sofort Umkehr, doch wir nehmen auch jede Woche in der Abendmahlsversammlung am Abendmahl teil und erneuern unser Taufbündnis. Zweitens benötigen wir, um bis ans Ende auszuharren, den Heiligen Geist, der uns sowohl führen als auch heiligen wird. Drittens müssen wir ein fest zugehöriger Teil der Gemeinschaft der Heiligen sein und unseren Brüdern und Schwestern im Evangelium dienen und uns von ihnen dienen lassen. Mit der Taufe werden wir ein Teil des Leibes Christi. Jeder von uns hat eine Aufgabe, jeder von uns wichtig. Doch um erfolgreich zu sein, müssen wir in unserem Erretter eine Einheit bilden. Viertens müssen wir mit anderen über das Evangelium sprechen. Die Verheißungen dafür, dass wir nur eine einzige Seele zum Herrn führen, sind tiefgreifend und ewig. Darüber hinaus ist das Evangelium bei denjenigen, die mit anderen darüber sprechen, von Natur aus fester verankert. Schließlich müssen wir, um bis ans Ende auszuharren, immer den Glauben an Christus und die Hoffnung auf ihn bewahren, was wir unter anderem dadurch tun, dass wir beten, fasten und in den Heiligen Schriften lesen. Dies wird uns gegen die listigen Intrigen und feurigen Pfeile des Widersachers schützen. Ich liebe das Evangelium Jesu Christi, denn es zeigt den Weg, wie wir von der Frucht des Evangeliums kosten, die überaus große Freude, die nur daraus erwächst, erfahren und durch alle irdischen Herausforderungen hindurch bis ans Ende ausharren können. Das Evangelium lehrt uns alles, was wir wissen müssen, um unseren liebenden himmlischen Vater zurückzukehren und mit ihm als auferstandene und verherrlichte Wesen zu leben. Mögen wir alle die Vision vom ewigen Leben im Sinn behalten, und mögen wir uns gewissenhaft an das Rezept für das ewige Leben, nämlich das Evangelium Jesu Christi, halten. Mögen wir bis ans Ende ausharren. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Our Father in heaven.
Unser Vater im Himmel.
We thrill, Father, with the calling.
Wir erfreuen uns, Vater, an dir.
Of our prophet, President Monson.
Und wir freuen uns, dass wir Präsident Monson und seine Ratgeber Präsident Eyring und Präsident Uchtdorf bestätigen durften. Wir haben sie gern, wir unterstützen sie. Hilf uns, Vater, dass wir mit ihnen dienen können, in einer wertvollen Art und Weise. Vater, wir staunen über das beträchtliche Wachstum deiner Kirche, wie es berichtet wurde. Wir verlangen danach, Teil davon zu sein. Wir möchten auch helfen. Vater, belehre uns durch die Gabe des Heiligen Geistes. Hilf uns zu verstehen, wie wir ein Werkzeug in deinen Händen sein können. Und hilf uns, unseren Teil zu tun. Vater, wir danken dir für die wunderbare Gabe des Heiligen Geistes. Wir danken dir, dass wir ein eigenes Zeugnis haben dürfen. Vater, wir lieben dich. Und von Herzen möchten wir von dir geführt werden. Wir danken dir für unseren Erlöser, für seine große Liebe, für das wunderbare Sühnopfer und für sein Beispiel. Bitte helf uns, die Wahrheit zu erkennen, dass wir zum Herrn Jesus Christus kommen. Wir danken dir für die Ratschläge, die wir bei dieser Konferenz gehört haben. Wir möchten bessere Menschen werden. Bitte hilf uns, dass wir nach dem handeln, was wir gehört haben. Und das sagen wir im Namen Jesu Christi. Amen.
This has been a broadcast of the
107. Dies war eine Übertragung von der 178. Frühjahrsgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und Führungsbeamte der Kirche gesprochen. Für die Musik sorgte ein gemischter Chor der Brigham Young Universität. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Communications. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.